Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast. Wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Am Anfang steht unser Dreiklang, dieses Mal bestehend aus dem EU-Gipfel, der Reaktion auf den EU-Gipfel, dann die Weiterführung zu weiß ich nicht mehr und dann noch irgendwas Drittes, und zwar was Blumiges.
Was Schönes Blumiges.
Ah, herrlich. Benita, du hast
was Blumiges und, mit Royals.
Ja, natürlich. Und du hast wie immer das Auge und das Ohr und das Herz in Großbritannien. Berichte uns, ein doch positiv klingender EU-Gipfel ging zu Ende.
Der war am, also wir sind jetzt Mittwoch, der 21. Mai, der war am 19. Am Montag war dieser Gipfel. Ich muss jetzt natürlich erstmal sagen, dass wir ja schon lange nicht mehr gepoddet haben.
Tatsächlich.
Und sicher unsere Hörer und Innen ganz ausgehungert sind nach Neuigkeiten. Und wir müssen jetzt natürlich einiges auslassen, was sich inzwischen ereignet hat. Aber wie es sich halt so trifft, war gerade dieser wichtige Gipfel. Der erste UK-EU-Summit seit Brexit.
Guter Weg.
Wahnsinn.
Das würde man gar nicht denken eigentlich.
Return.
Das wird man wirklich nicht denken, weil irgendwie hat man immer so einen Eindruck, man sieht mal jemand.
Ist ja auch, es wurde ja auch schon einiges wurde sich schon wieder geeinigt. Zum Beispiel haben wir ja mal Horizon angesprochen, das Forschungsprogramm, die ganzen Gelder, die da fließen und so, wo Großbritannien wieder beigetreten ist. Oder das Windsor Agreement unter Rishi Sunak. Ihr schaut mich an, ihr wisst doch sicher noch, was das war.
Ja, frag uns jetzt aber nicht ab.
Über den Köpfen.
Question mark.
Ja, es ist wirklich, ich meine, wozu mache ich das hier eigentlich?
Ja, man kann es ja dann immer noch nachhören, was wir natürlich selbst viel zu selten machen.
Ja, also stimmt. Ich würde es dringend empfehlen, unsere Folge zum Windsor Agreement, da ging es
aber welche Folge war das?
Das weiß ich nicht, das steht doch in den kleinen Zusammenfassungen,
das die glaub,
immer
ich
so hübsch schreiben.
Ja, aber wie findet man die? Das müsste man jetzt auch wieder mit KI wahrscheinlich machen.
Nein, da scrollt man einfach mal durch.
Wir sind jetzt schon bei Folge Spotify. 47.
Oh, sind wir?
Ja.
Ah ja, wow.
Das ist ja nicht so viel. Andere Leute haben 270 Folgen oder so.
Ja, in drei Folgen ist Riesenjubiläum.
Oh, stimmt. Tatsächlich, ja.
Das 50.
Das wird ganz besonders.
Da werden wir eine Clotted Cream anrühren.
Genau, ja. Da gibt es ganz eine Clotted Cream. Jedenfalls, Windsor Agreement, da ging es um Nordirland und Irland und irgendwie Warenverkehr und so weiter. Und da hat Rishi Sunak damals sich mit verschiedenen EU-Vertretern geeinigt und irischen Vertretern. Aber dass es wirklich einen UK-EU-Summit gab, kam noch nicht vor. Seit wann war Brexit 2020? Im Januar 20, also in den letzten 5 Jahren. Und es wurde ja immer so im heißen Brei geredet. Und wir wissen ja auch, seit Starmer gewählt wurde, hieß es immer, ja, wir wollen closer relationships. Und dann ist eigentlich nie was passiert. Und jetzt tatsächlich dieser Gipfel. Und da ging es darum, dass das Trade and Cooperation Agreement, mit dem der Brexit damals vollzogen wurde, also anstatt dass man gar kein Agreement hat, hatte man dieses sogenannte TCA. Das wird eben nochmal aufgemacht und einige Sachen da angeschaut, wo können wir besser zusammenarbeiten. Rausgekommen dabei ist also eigentlich nur ein Statement, was sie jetzt machen werden. Also jetzt nicht so, dass das jetzt morgen in Kraft tritt, sondern das dauert alles noch so ein bisschen.
Eine Absichtserklärung?
Eine Absichtserklärung, vielleicht könnte man es so nennen. Ich weiß es
oder
nicht.
So Memorandum of Understanding oder
ja, so ein bisschen so ähnlich. Und ich glaube, ein großer Punkt, der die meisten Briten erstmal gefreut hat, ist, dass sie jetzt dann auch die elektronischen Einreisegates nach Europa benutzen dürfen, am Flughafen zum Beispiel. Das war nämlich was viele Engländer wahnsinnig genervt hat, hat man auch immer auf Social Media und so, ich stehe jetzt hier seit 3 Stunden in der Schlange auf Mallorca oder so und alle blöden Europäer sind längst durch. Dafür habe ich aber nicht für Brexit gestimmt und
nee,
so. Ja.
Genau.
Das hat die Leute sehr geärgert und das ist was ja ein wirklich, würde man sagen, ein tangible benefit für die Briten, wenn sie jetzt einfach wieder durch die
Das ist auch nochmal, macht das nochmal so deutlich, damals dafür gestimmt zu haben und sich dann aber einzelne Punkte rauspicken, wo man dann gerne die Fastlane hätte. Da merkst du, wie die Leute sich einfach mit so Riesenentscheidungen nicht beschäftigen.
Niemand einem das erklärt davor.
Ja,
das
aber bei den britischen Mallorca-Urlaubern hätte man einfach sagen können, die Hotelanlage ist britisches Territorium.
Stimmt, und du brauchst gar keine Einreise.
Weil sie gehen ja nicht raus.
Ab einer gewissen Sonnenröte.
Ja, aber sie ja vom Flughafen zum
automatisch.
Hotel
ja, da könnte man ja den Bus plombieren.
Ach, vielleicht.
Stimmt.
So wie mit Lenin damals. Okay.
Sehr schön, ja.
Ja, also das ist jedenfalls der eine Fortschritt, auf den sich die Engländer sicher freuen. Dann hat Keir Starmer große Fortschritte gemacht bei Food and Plant Health and Safety, weil die EU ist natürlich sehr streng, was das betrifft, was in ihr Territorium kommt, muss unseren Kriterien entsprechen, zum Beispiel eben kein Chlorhuhn und so weiter. Und
mag keiner.
Und das war deswegen sind die Exporte von Großbritannien in die EU extrem auch gefallen. Also jetzt Plant and Food, zum Beispiel Fleisch, ja, und irgendwelche, keine Ahnung, Pflanzen, was weiß ich, weil das unheimlich teuer ist, das natürlich, das irgendwie zu checken immer. Und dann gab es nicht genug Leute, nicht genug Inspekteure und so. Und das ist jetzt sehr erleichtert, anscheinend wird sehr erleichtert, sodass da der Warenverkehr mit Plants and Food besser laufen soll.
Klingt nach Annäherung. Wie verhindern wir das Chlorhuhn dann mit einer Geruchsprobe?
Ich glaube, wir schnüffeln einfach so ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich schon auch dann daran hängt, wenn Keir Starmer dann mit Trump ausmacht, dass die jetzt immer ihr Chlorhuhn dann aus Amerika nehmen, dass sich das dann wieder ändert. Da ist garantiert irgendeine Klausel, dass die EU kein fieses amerikanisches Zeug reinlässt.
Also das Chlorhuhn ist tatsächlich eigentlich ein amerikanisches Produkt,
ja,
oder?
Ein US-amerikanisches. Ja, natürlich ist
es ein US. Also es gibt kein britisches Chlorhuhn.
Also zumindest nicht offiziell. Wobei die Food Standards in Großbritannien anscheinend schon ganz schön gefallen sind seit Brexit, weil die ganzen Regulierungen natürlich weg sind. Da habe ich Verschiedenes drüber gelesen, dass da also Gelehrte nachprüfen, wie es so steht, um die köstlichen Dinge, die da serviert werden. Und die scheinen also schon so ein bisschen abgefallen zu sein im Standard. Mhm. Wie sie das jetzt genau im Einzelnen regeln, weiß ich natürlich nicht. Aber das ist also die nächste gute Nachricht von diesem Summit.
Gut.
Und dann, ganz wichtig auch, wir befinden uns jetzt ja in Zeiten, wo alle nach Rüstung schreien, dürfen die Briten auch wieder sich bewerben um europäische Defense Contracts. Also es sind jetzt 150 Milliarden Euro, glaube ich, im europäischen Defense Fonds liegen darum, womit wir uns bewaffnen wollen.
Und für da diese europäische Sicherheitsarchitektur.
Ja, sozusagen, allgemein, also wir wollen Waffen aller Art.
Ja.
Und die Briten waren ausgeschlossen, sich dafür zu bewerben, weil das immer ein EU-Fonds war, für EU-Rüstungskonzerne. Und das ist ja auf der Insel übel aufgestoßen und das dürfen sie jetzt auch, dürfen sich darum bewerben und uns Waffen bauen.
Also der Spielplatz wird geöffnet, man merkt, dass praktisch die Grenzen durchlässiger werden.
Ja, das sind ja so einzelne Punkte, die Keir Starmer da mitverhandelt hat oder sein Team und er oder sein Team wahrscheinlich. Und das las ich gestern einen britischen Kommentator, der gesagt hatte, ja, also das ist wirklich ein Meisterwerk eigentlich der Verhandlung, weil die EU ja also die röteste ihrer roten Linien ist der Single Market. Mhm. Und das sind ja aber eigentlich einzelne Punkte, wo sie sich Zugang zum Single Market eigentlich verschafft haben, ohne dem beizutreten, weil das ist nach wie vor das hirnverbrannte Mantra, wir treten nicht mehr dem Single Market und der Customs Union uns auf keinen Fall. Aber sie haben das eigentlich geschafft, was von der EU an sich ausgeschlossen wird immer, dass man sich einzeln, also dieses Cherry Picking.
Das wollte man ja eigentlich verhindern. Ja, also es heißt eigentlich, es gibt einen neuen Pragmatismus in diesem
Kontext. Auch sagen, und vielleicht ist die EU, da hat sich jetzt irgendwie gesagt, in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind, können wir da nicht mehr ganz so stur sein. Und vielleicht wollten sie auch Keir Starmer irgendwie, irgendwas zu verkünden geben, weil die Reform Party in Großbritannien ja immer weiter nach vorne schreitet und sagt, ja, Keir Starmer kann nichts und wir können alles. Jedenfalls ist es schon ein ziemlicher Verhandlungserfolg, ganz im Gegensatz zu den Tory-Verhandlern davor, die einfach überhaupt nichts herverhandeln konnten, außer Sunak damals das Windsor Agreement, was allerdings dann eben auch dringend, dringend nötig war.
Wie ist es dann jetzt mit dem Höhenflug? Du sagst schon, der gute Nigel Farage arbeitet sich nach oben. Wie steht es denn da so?
Ja, da steht es, während wir nicht gepoddet haben, waren in England so Council Elections, das sind so, weiß nicht, so Bürgermeister und so ein Zeug. Ja. Und da hat Reform unheimlich gepunktet, die haben irgendwie 500 irgendwas Councillors gekriegt. Das ist und sogar eine Bürgermeisterin. unglaublicherweise. Und die, das, dann wurde die Presse voll mit fantastisch, dieser Erfolg und Keir Starmer kann irgendwie sich gleich entleiben, das ist ja alles sinnlos und fantastisch. Aber wer viel mehr Councillors gewonnen hat, waren zum Beispiel die Grünen. Die haben nämlich 800 irgendwie viele Councillors und du wirst es nie wissen. Das kommt in der Presse nicht vor, weil es ist wie bei uns, diese Typen, bei uns die AfD dort, die Reform-Heinis sitzen Tag und Nacht in der Glotze, in jeder Show, haben ihre Social-Media-Kanäle voll und sozusagen die lieben,
und die werden überhaupt die nicht News erwähnt.
Ja. Ja. Aber ich wollte noch kurz sagen, was noch verhandelt wurde, ist das sogenannte Youth Mobility Scheme, wo ja mit die EU schon mal vor einem Jahr ungefähr einen Vorstoß gemacht hatte und das damals abgelehnt wurde. Also es soll doch jetzt möglich sein, dass eben Leute unter 30 zwischen EU und UK hin und her ziehen können und auch studieren und arbeiten. Ja. Aber bis das ist sehr, sehr geregelt. Also muss studieren oder einen Arbeitsplatz haben und es geht auch nur bis 3 Jahre lang. Aber ich meine, es ist besser als nichts.
Immerhin, ja, genau.
Aber es gab doch einen riesen Aufschrei auch, habe ich nur
gelesen. Ja, ja, dazu kommen wir gleich.
Ah, okay.
Und dann, was wollte ich jetzt noch sagen? Sie können studieren und arbeiten. Und, und Erasmus, dem Erasmus-Programm treten sie auch wieder bei.
Okay.
Und Erasmus Plus. Und das sind alles sehr gute Nachrichten, liebe Zuhörer.
Und wie wurden denn diese guten Nachrichten in der britischen Presse aufgenommen?
Ja, in der britischen Presse wurden sie natürlich, in der guten Presse wurden sie sehr wohlwollend aufgenommen. Die gute Presse besteht aus eigentlich der Financial Times und dem Guardian.
Das ist toll, dass wir sagen, gute Presse, gell? Das ist auch überhaupt nicht gefärbt.
Nee, gar nicht gefärbt.
Nee, überhaupt nicht. Also Framing, was ist das?
Framing kennen wir nicht. Gut, aber die Financial Times könnte man immerhin sagen, denen geht es nur ums Geld. Die sind jetzt relativ ideologiefrei, was die anderen Sachen oft betrifft. Die haben das natürlich begrüßt, weil nach wie vor natürlich Großbritannien unheimlich leidet unter ungefähr 4 Prozentpunkten GDP, die sie nicht hinkriegen wegen Brexit. Dieser ganze Deal, das wurde jetzt schon hochgerechnet, wird wahrscheinlich nur 0,2% Bruttosozialprodukt ist GDP 0,2% oder so bringen. Es ist vielleicht mehr symbolisch, aber es ist trotzdem gut. In der anderen Presse, die also weitaus die größere Presse ist, wurde natürlich geschrien, weil was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, sind die berühmten Fischereirechte.
Haha, ja.
Woran sich ja die Briten gerne aufhängen und die
genau,
auch.
Genau, wir erinnern uns, England ist von Wasser umgeben.
Ja. Und von Fischstäbchen und die wollen
die
sie ja
die sollen ja eigentlich den Zaun bilden. Ja, früher war das meine Idee.
Und deswegen wird's jetzt wieder, gibt's wieder Streit, weil glaube ich ja die vor allem spanischen und französischen
die
FischerInnen
bösen, ja, die dürfen da jetzt wieder fischen.
Dürfen dann wieder in diesen Gewässern.
Also da gab es dann wieder ein Riesengeschrei, weil es ist tatsächlich so, dass bis 2038 oder so die britischen Gewässer jetzt geöffnet bleiben bis zur nächsten Renegotiation für die bösen Spanier und Franzosen. Die haben da Kontingente, die sie da rausfischen können. Und dann wurde also natürlich von, also Nigel Farage tweetete gleich, also das ist der Sargnagel für die enge britische Fishing Industry. Ich glaube eher, dass Nigel Farage der Sargnagel war, weil er war ja jahrelang als Commissioner in Brüssel und da auch für Fischerei zuständig und er war einmal bei einem Fischereimeeting von irgendwie Hunderten und hat sich da null drum gekümmert und die Engländer sowieso oder die Briten am relativ früh in ihrer EU-Mitgliedschaft haben sie diese Fischereikontingente verkauft an die Spanier und die
Franzosen.
Da stand
der Fisch vom Kopf
also da kann der Brüsseler oder der deutsche gemeine vierte Reich Mensch aus Brüssel, der kann da gar nichts dafür, das haben sie alles freiwillig gemacht. Wurde natürlich wieder benutzt. Und,
Fishing for compliments.
Ja, Fishing are not for compliments. So, ja. Jedenfalls wurde in der Daily Mail ein großes Blatt mit großer Circulation, war
Auflage.
Ja. War die Headline dazu, war Surrender Summit. Also sozusagen der Gipfel, wo sie sich ergeben, wo Großbritannien sich komplett ergibt. Ne,
Achso, also das war quasi die
Surrender Summit. ja.
Also wir haben, jetzt haben wir uns wirklich komplett.
Genau, und da denkt entleibt natürlich jeder Brite sofort an Churchill und We Will Never Surrender. Er hatte seine große Ansprache an die Briten, egal was hier ist, und We Will Fight Them on the Beaches and We Will Fight Them in the Air etc. und We Will Never Surrender. Mhm. Und dann zack, was fällt der Daily Mail dazu ein, ist der Surrender Summit.
Aber schöne Alliteration auf jeden Fall.
Ja, da geben sie sich ja immer sehr Mühe, auch mit ihren Schlagzeilen.
Und Betray war ja auch viel zu lesen.
Also ja, also natürlich Brexit-Betrayal und, ja, und natürlich sind die Tories, von denen kein Mensch mehr übrigens spricht, da sollte sich Herr Merz jetzt auch nochmal überlegen und seine Leute, inwieweit sie irgendwelche AfD-Positionen vertreten, weil die Tories eben die Reform-Positionen vertreten, aber keiner will die Tories mehr hören, dann nehmen sie gleich die
Reform-Partei. Ja, gleich das Original.
Und die haben natürlich auch aus ihren Löchern gesagt, so ein Betrayal und so schlimm und das Volk hat doch gewählt und das Volk hat gesprochen und so. Ich meine, jede Umfrage ist inzwischen weit, es ist einfach klar, es ist im Volk keinen Rückhalt mehr für so einen starken Brexit und die Leute haben schon verstanden, viel die meisten, dass es keine gute Idee war.
Ja.
Naja, das war eben der Surrender Summit und laut Daily Mail war es der Surrender Summit. Und so ist dann die Rezeption bisschen Scheps.
Scheps, aber durchaus die ein oder andere Blume, die von der Presse aus verteilt wurde.
Ja, ich weiß nicht, ob so viele Blumen verteilt wurden, aber Surrender Summit führt uns jetzt gleich zum Victory in Europe Day, würde ich mal sagen.
Genau, oder? Genau. Und dann kommen wir zu
Wobei,
den Blumen.
Wobei, ich habe noch eine Frage, weil wir jetzt gerade für die jüngeren Hörerinnen vielleicht auch nochmal zur Erklärung, Auflage, das ist ja ein sehr relativ altmodisches Wort.
Papier.
Und Presse auch, da geht es um Papier, um Zeitungen, die durch solche Walzen laufen. Gepresstes
Holz, daher kommt Presse.
Wird es gestapelt dieses Stapel, je höher der Stapel, desto höher die Auflage, so kann man es vielleicht ein bisschen bildlich darstellen.
Ja.
Und das würde mich nur interessieren.
Auch Klickzahl weil vielleicht.
Wir reden ja, also wie ist denn der britische Medienkonsument, weil man ja allgemein immer noch redet, die Boulevardpresse dort sehr stark, Daily Mail und Daily Mirror
The
und
so.
Es gibt Sun natürlich. Wird es immer noch in Papierform gelesen oder ist es da auch schon
mehr die Online-Ausgabe? Wir haben natürlich riesen Websites, vor allem die Daily Mail Website besteht nur aus sogenannten Clickbait.
Also ja.
Fürchterlich.
Aber dazu wieder die Fischereirechte.
Riesige Websites und wir reden noch von Auflagen, weil wir halt so alte KnackerInnen inzwischen sind, aber
Nicht doch.
Ich glaube schon, dass sich das widerspiegelt im Online-Bereich.
Aha. Schon eher, ja. Also schon. Wir reden halt noch von Auflage. Ja. Aber
wir können auch von Klicks oder
Seiten. Aber die Bild wird schon ja auch noch gerne also gelesen als Zeitung. Ja. So
und die müssen ja auch ihre Fish and Chips in irgendwas einwickeln.
Eben, dafür muss ja eine gewisse Grundauflage bleiben.
Ja, gerade bei den Fischen, ja.
Ja.
Oh, lecker.
Genau, und dann ist Fischerei.
Fish and Chips. Und Pommes kann man teilweise ja auch, sieht man auch in der Zeitung.
Ja, oder Muscheln.
Ja.
Ja, köstlich.
Mulfrit. Gut, also zu dem 80 Jahre, pardon,
das war schon
beantwortet, genau.
So Zwischeneinwurf.
Was aber eben alles andere als digital war damals vor 80 Jahren, der grausige Krieg ging zu Ende.
Der Zweite Weltkrieg ging zu Ende am 8. Mai 1945, Victory in Europe Day. Germany surrendered. Und es traf sich, dass ich genau am 8. Mai flogen wir nach England, sind aber zum Glück nicht abgeschossen worden,
Jahr.
Sondern durften ganz normal landen und landeten in einem London, was sozusagen im Siegestaumel.
Und ihr seid auch nicht mit einer Spitfire geflogen, sondern
Lufthansa. In der Messerschmitt.
Ja, wenn wäre es ja eher eine Tante Ju oder so.
Mhm.
Vielleicht waren wir in der Tante Ju, ja. Also die Landung war jedenfalls sehr rumpelig. Und wir sind gelandet und so, und so haben wir unsere Tochter besucht, in East London lebt die und dann war es dunkel und wir sind im Taxi Richtung West London wieder gefahren und aber auch über die Themse drüber und es war irre, es gibt dieses Gebäude The Shard, das ist so ein...
Ja, war ich schon oben,
toll. Schon oben, ja?
Das ist ein modernes Bürogebäude in Form einer Scherbe.
Von so Scherben.
Ja, wie so eine Glasscherbe, die aus vom Himmel gefallen ist. Und dann
mal 200 Meter hoch.
Das ist eigentlich Renzo Piano, oder wer hat es gebaut?
Ah, yeah.
Ich glaube fast. Ja. Jedenfalls sind es so ein sehr hohes Gebäude, aus Glas, mit so eben in die Spitze ragenden Scherben. Sieht es oben aus eigentlich. Und diese ganze Spitze, die ist sehr lang und groß und ragt in den Himmel. war mit einem Union Jack sozusagen, illuminiert. Ich weiß nicht, ob es von außen illuminiert oder innen.
Oder so eine Projektion wahrscheinlich von innen an die Fenster.
Angemacht. Alle vier Seiten und das Wetter war auch schön. Es war dunkel, aber es waren keine Wolken und so. Und es strahlte da über die ganze City und eigentlich die ganze Stadt. Und dann fuhren wir am Tower of London vorbei. Das vergisst man auch immer. Ich meine, das ist 1000 Jahre alt. Das ist eine Burg eigentlich, die da ist. Und die ist natürlich nachts beleuchtet. Mhm. Und dann hatten sie jetzt auch wieder so Poppies, haben wir ja schon mal erzählt. Die haben immer diese Mohnblumen, um sich zu erinnern an die gefallenen Veteranen. Das kommt eigentlich aus dem Ersten Weltkrieg. Und Poppy Day, 11. November, wo immer das Erinnern an das Kriegsende vom Ersten Weltkrieg ist, hat sich gewandelt und sagen, wir erinnern uns an alle gefallenen Soldaten. Und da haben sie wieder den Tower of London zum Teil so verziert quasi. Mhm. Da fallen die Poppies so runter und in den früheren der Moat, also der Graben um den Tower of London rum.
Mapping.
Nee, echte,
echte
Mohnblumen aus whatever, Plastik oder Papier. Plastik nehme ich mal an.
Ach so, also die sind dann schon richtig da. Die sind da richtig da.
Und die fließen so runter wie so ein Blutfluss.
Okay, also keine Projektion.
Und dann eben da der Union Jack und so. Und dann sind wir da durchgefahren. Und dann habe ich auch dann nochmal gedacht, es ist eben schon anders, wenn man ein ungebrochenes Verhältnis zu seiner Militärgeschichte hat. Und da habe ich hier auch meinen Podcast dann etwas mitgebracht.
Gerade im Podcast, toll, dass wir Audio nicht visuell arbeiten. Es ist eine circa 20x20 Metallbox, wo draußen steht.
Aus dem Bodenblech einer Spitfire.
Aus dem, genau, da sind Kekse drin und draußen steht to commemorate the 80th anniversary of V-Day.
V-Day. Und was siehst du für auf dem Bild?
Erstmal sehe ich All Butter Chocolate Chip Scottish Shortbread Squares. Und dann sehe ich eine doch über weiß-blauem Himmel knatternde Spitfire. Das ist ein Kriegsflugzeug, ein einmotoriges, sehr leistungsstark damals
in Tarnfarbe. Wer den, wie hieß er nochmal, von Christopher Nolan, den fand ich tollen Film.
Ne, habe ich glaube ich nicht gesehen.
Über die Landung quasi
in, ach so, ja, in der Normandie oder was?
Dunkirk.
Der Film.
Oh Gott. Großartiger, also wirklich tollen, da sind kommen sehr
aber
viele.
Aber das ist ja nicht die Landung, Dunkirk ist sozusagen die Evakuierung der von den Deutschen eingeschlossen.
Genau, da kommen sie alle
mit den Fischerbütchen und so.
Fischerbütchen rüber. Ja. Naja, nicht die Landung, sondern die Evakuierung. Mhm. Diese Schachtel ist wirklich sehr schön. Was mir noch auffällt, dass sie mit einem sehr starken Tesa-Film zugeklebt ist, sodass wir bis jetzt nicht an diesen tollen Inhalt gekommen sind.
Aber da arbeiten wir dran.
Wo habe ich dieses her? Das habe ich nicht in irgendeinem Spezialshop, sondern einfach bei Marks & Spencer. Da gibt es halt dann für solche Anlässe werden dann halt wahrscheinlich Hunderttausende dieser Schachteln hergestellt. Und das kaufen sich dann die Leute und freuen sich, dass sie eben so toll damals natürlich den Krieg
World
alleine
War
gewonnen
II Victory
haben.
Merch.
Ja, gut, aber es ist natürlich so wie bei uns Weihnachten oder Ostern und jetzt ja auch so ein bisschen Halloween und so. Also je mehr man Anlässe hat, auch im Handel,
freut
desto
man sich.
Besser ist ja immer wieder ein...
Und die Rüstungsindustrie ist auch wieder salonfähig, deswegen kann man da auch schon mal ein Kriegsflugzeug
und
vorne drauf.
Und zu V-Day gibt es natürlich immer eine Parade und dann kommt der König und begrüßt Veteranen. Sind dann natürlich immer verschiedene, inzwischen natürlich uralte Menschen, weil es gibt ja eigentlich niemand mehr, der noch lebt, der da wirklich gekämpft hat. Inzwischen nehmen sie dann irgendwelche anderen, aber ich glaube, diesmal war noch eine, ich glaube, es war sogar eine Frau, die natürlich nicht an der Front stand, sondern irgendwie der Resistance irgendwie beigestanden hat. Die werden dann interviewt und manchmal tragen die so auffällige rote Leibchen, rote Mäntel.
Ja.
Dann haben sie ihre Orden oder was sie halt so gewonnen haben, kleben dann. Manchmal haben sie dann so ein schwarzes Hütchen an und vorne ist ein goldenes C und R drauf und oder C und P, glaube ich, ist vorne drauf. Und das sind dann die sogenannten Chelsea Pensioners.
Ah, erklär uns das kurz.
Sagen die euch etwas?
Nein,
natürlich nicht.
Tatsächlich?
Dann erklär doch mal.
Ich erkläre es euch gerne. Die Chelsea Pensioners, die leben nämlich alle in Chelsea. Das ist ein ganz feiner Teil von London, ein teurer Teil von London. Da gibt es ein großes Gelände mit herrlichen Gärten und Park drumherum und wunderschönem Haus, Gebäuden. Das gibt schon seit 360 Jahren oder so. Und das ist damals von irgendeinem King, I don't know which one, wurde das eröffnet für Veteranen, die hießen damals noch nicht so, aber Soldaten, die nicht mehr kämpfen können wegen Alters oder Verletzung, die dürfen da leben. Und das hat es nie mehr aufgehört. Seit 300 wie viel Jahren leben dort die sogenannten Chelsea Pensioners, die haben diese schwarzen Kappen an und die roten Mäntel und dann haben sie schwarze Stiefel und sind unheimlich auffällig und meistens Männer und toll, meistens sehr alte Männer. Also als ich in den 90er Jahren in London war, war das wirklich noch einfach Veteran, zum Teil sogar noch aus dem Ersten Weltkrieg. Ja. Und jetzt gibt es natürlich kaum noch, vielleicht gibt's
und die feiern auch mit welche an diesem VE-Day?
Die feiern immer mit und die leben da auf diesem Gelände.
Ja.
Und dieses Gelände ist wichtig im Moment, weil auf diesem Gelände findet immer statt die Royal Horticultural Society Garden Show, auch Chelsea Flower Show.
Genau. Oh, wie schön. Toll, ja. Einmal im Jahr?
Einmal im Jahr.
Immer rund um den VE Day? Oder ja, ist das keine Verbindung?
Seit im Mai.
Ich glaub, okay, und was gibt es da zu sehen?
Da gibt es was zu sehen, was die Engländer so gerne mögen wie Tee, nämlich Gärten.
Ha, aber keine Steingärten.
Vielleicht gibt es auch mal einen kleinen Zen-Garten.
Oder na gut, so, aber dann nur so als Dekoration.
Ja, nur als Dekoration.
Nicht so wie im deutschen Einfamilienhaus Vorgarten.
Nee.
Du meinst so zugepflastert, dann so mit halb
Ikebana.
Ja, um halt natürlich ein bisschen Gartenarbeit zu sparen. Ja. Wenn ich den mit Kies flute, dann
so eine Konifere, wächst der, eine Konifere.
Okay, und da gibt es Blumengestecke ausgestellt?
Nein, nicht Blumengestecke, da gibt es Gärten.
Gärten.
Gärten. Mhm. Dazu habe ich mir natürlich ein bisschen was aufgeschrieben. Heute Morgen im Radio hörte ich Bunny Guinness, die da schon seit more than 50 years, she's been at the garden show, whatever. Und es sei also immer herrlich und fantastisch und sie designt auch selber Gärten. Und da, England ist ja wirklich ein Land der Gärten, der Garten-Obsessives und Gärtner und alle haben ein grünes Händchen und sehr viel Gutes wächst da ja auch, weil sie eben durch den Gulfstream haben sie irgendwie so ein anderes Klima.
Ja.
Also in London gibt es auch Feigenbäume und sowas. Mhm. Ja. Und es gibt zum Beispiel eine Show, die heißt Gardener's Question Time, die kommt jede Woche im Radio. Oh. Da treffen sich drei Gärtner, sind es meistens, oder vier, und das Publikum. Und dann kannst du dich melden und sagen, ich habe hier irgendwie so in meinem Garten, da ist es so ein bisschen feucht und da habe ich da diese Primel.
Ja.
Und die ist immer so traurig.
Was
und dann,
braucht die denn?
Dann haben diese vier Gärtner dann einen Wettbewerb, wer die besten Ideen hat. Und die müssen natürlich auch noch witzig sein, wenn es möglichst witzig ihre Ideen präsentieren.
Aber auf der Gartenshow kann ja nicht jeder seinen Garten mitbringen. Das heißt, wie wird das dargestellt?
Doch, da dürfen eben die tollsten Gärtner der Nation dürfen
den
ganzen Garten installieren. Das werden dann wirklich, du kannst durch verschiedene Gärten laufen. Okay,
so wie bei der Bundesgartenschau.
Okay, ja.
Genau, wie bei der Bundesgartenschau. Nur ein bisschen mit mehr Flair und mehr Erdbeeren wahrscheinlich.
Vielleicht, ja.
Du kannst deine Gärten kannst du eben präsentieren und die sind es gibt immer sechs Hauptgärten, die sind gesponsert von irgendwas und meistens hat es auch dann irgendwas mit Charity zu tun. Also,
und seit wann gibt es diese Chelsea Flower Show?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber
seit
sicher
der Flower Power Zeit wahrscheinlich.
Nee, sicher schon viel länger.
Mindestens seit dem 16. Jahrhundert.
Okay. Also seit es Instagram gibt.
Die Chelsea Pensioners gibt es seit dem 17. Jahrhundert.
Ja, okay.
Ja, ungefähr.
Aber ich finde immer, wenn man so vom Gartenstil her, würde ich sagen, es ist immer so ein bisschen wie die Frisur von Annette Dittert, oder?
So der, wie ist die Frisur von Annette Dittert?
Der sehr korrekt geschnitten.
So ein bisschen
strubbelig.
Mit so einem Herz.
Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, ist ja nicht der französische Garten, der so streng geometrisch ist, sondern ja eher
natürlich.
Ein bisschen bisschen aber freier einfach.
Ja, das ist der englische Garten.
Ist das open to public oder zahlt man da Eintritt?
Ja, du zahlst Eintritt und zwar möglichst viel. Ich glaube, es ist ganz schön teuer. Mhm. Es könnte natürlich sein, dass sie irgendwie so einen Nachmittag, zwei Stunden, wo man auch so rein kann. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht. Das ist ein teurer Spaß.
Aber lohnt sich.
Es wird aber im Fernsehen, überall wird es
Du darfst doch alle Blumen, die du pflückst, auch mitnehmen.
Nee, und dann gibt es Interviews aus verschiedenen Gärten. Und jetzt kommen wir nämlich da zu unserem royalen Segment, oder?
Genau, das
ist auf den letzten Metern.
Ja, die letzten Metern. Weil ich möchte natürlich,
gibt es da nicht dann Rosen für die Prinzessin?
Nee, aber ganz oft wird natürlich eine neue Rose vorgestellt, die nach irgendeinem Royal benannt ist oder so.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auch ist, aber ich weiß noch, als die Rose Diana oder so.
Zum Beispiel die Meghan Zwiderwurz.
Eine Meghan-Rose gibt es auf keinen
Fall.
Nein,
natürlich
nicht. Das ist ja ganz schlimm.
Dazu kommen wir.
Prinz William und mit Duke und Duchess of Gloucester haben sie gestern, glaube ich, die Royal Horticultural Show besucht. Mhm. Das ist also ein royaler Besuch, der darf nie fehlen. Und vorgestern ging durch die Presse eine ganz wichtige Geschichte, nämlich Queen Camilla hat einen neuen Hund.
Na.
Ja, und zwar ein Rescue Dog. Molly nennt sie den, weil he looks like a mole apparently. Sieht aus wie ein Maulwurf.
Maulwurf, ein Rescue Dog.
Ja, halt so aus dem Battersea Cats and Dogs Home.
Aus dem Tierheim.
Ja,
ach so, das ist ein Rettungshund, der praktisch Lawinenhund.
Die Funktion des Hundes, sondern die Herkunft.
Naja. Die Herkunft, interessant.
Die Rescue Dog ist eben kein Bernardiner, der dir irgendwie den Schnaps bringt unter der Lawine, sondern du hast den Hund gerettet.
Ach, interessant.
Ja. Und da gibt es in London den Battersea Cats and Dogs Home, ein ganz berühmtes Tierheim. Und da hat sie Molly her und den hat sie eben der Presse vorgestellt vorgestern.
Und ist der schon mal in Verbindung mit der Katze aus Downing Street gekommen?
Nee.
Die sind schon getroffen.
Nicht. Ich glaube noch nicht.
Hm. Aber, es stimmt. Das ist ja, wie heißt die Katze nochmal?
Die heißt Humphrey oder so. Nee, ich weiß nicht, wie heißt
die. Nee, die heißt Boris Johnson.
Nein. Aber die bleibt ja auch,
die Katze. Ja, die bleibt immer. Egal, wer da wohnt, die Katze bleibt. Jedenfalls hat sie eben Molly, den neuen Hund. Und der Garten, der von einem ganz berühmten englischen Gartendesigner und Gärtner dieses Jahr gezeigt wird, der ist da geht es um Hunde. Das ist sozusagen ein Hundegarten und das ist so ein Pathway, also wahrscheinlich, denke ich mal, aus Steinen oder Platten, Steinplatten. Und da werden die Hundenamen eingraviert sein, nämlich von Molly und auch von Camillas anderen Hunden, nämlich Bluebell und Beth, ein Terrier. Aber Beth ist leider schon gestorben, aber trotzdem wird ihr Name noch dabei sein.
Und was machen die Corgis von der Queen?
Nee, die sind da nicht dabei, aber Snuff, der Hund des Königs, wird auch verewigt und der Hund des Gärtners und dann noch ein paar andere Hunde. Super. Und darum ging's.
Und da würde mich interessieren, wie die Doggy Bags da ausschauen in England, ob die auch royal sind aus Leinen oder aus Seide oder ob das auch ganz normale so,
oder immer.
So, ja, in diesem Garten, dann im Hundegarten müssen ja auch Dog Bags sein.
Ja, da gibt's sicher so.
Ja, die fürs Häufchen, die, wo man das Häufchen dann nimmt.
Doggy Bags, ist doch was, wo man.
Nein, aber wie heißt denn das? Das Schäsesackerl.
Ja, natürlich.
Das heißt doch so irgendwie. Diese Tütchen halt, wo man das dann lauwarm umgestülpt.
Die sind auf der Flasche in diesem royalen Hundegarten, sind die sicher aus Seide oder irgendwas, aus Damast vielleicht.
Toll, wiederverwendbar.
Also,
wir rennen über unsere offizielle Podcast-Zeit.
Echt?
Aber das heißt also...
Sind wir schon, was?
Ja, wir sind schon. Wolltest, hattest du noch ein paar Punkte?
Nein, dann machen wir nächstes Mal weiter. Aber
ja, wir
jedenfalls.
Weiter.
Denn, Achtung, jetzt Cliffhanger, zum nächsten Mal diese Zeit zerfließt wie Wachs.
Ah.
Wachs?
Da haben wir noch
royale Wachs-News. Hört da das nächste Mal rein. Wachs-News. Mhm. Nee, aber so radikal wollen wir jetzt nicht beenden.
Ich meine, wenn ihr nichts mehr hören wollt, dann bitte.
Doch, wir schon.
Nein.
Aber jetzt ist
das Band, unser Magnetband ist gleich voll.
Das Band
voll.
Ist zu Ende.
Ja, wie unsere Auflage.
Eine 35er Kassette eingelegt.
Und wir haben auch nicht mehr genug Papier eben für die Auflage. Deswegen müssen wir jetzt aufhören. Ich hätte ja auch noch so eine Immobilienfrage gehabt, aber die machen wir dann auch
eine private.
Das nächste Mal. Nee.
Privatanfrage.
So generell mal, dass man auch weiß.
Ja, das machen wir nächstes Mal.
Okay, super. Also Benita, herzlichen Dank.
Bitte.
Und auch danke für das Mitbringsel.
Das werden wir jetzt essen. Auf Wiedersehen.
Köstlich.
Hören.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.